Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Philipp Lahm hatte am Wochenende seinen 30.000. Ballkontakt. Ist damit der Spieler, der die meisten Ballkontakte hat, seitdem diese Daten erfasst werden. Das ist natürlich ein Riesenwert, aber in Witz natürlich gegen die 50.000 Phrasen, die wir hier schon getroschen haben. Aber das nicht seit 99, sondern im Jahr. 50.000 im Jahr, Philipp. 50.000 im Jahr Phrasen, nicht Ballkontakte. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr dabei seid. Geh mal kicken.
Die Fußball-Bundesliga.
Der Blick auf den 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Hallo Konstantin.
Ein Spiel dauert 90 Minuten.
Und 50.001. Und mit Christopher Ramm von mirsanroth.de auf Twitter @ramc. Servus.
Grüß dich, das nächste Spiel ist immer das Schwerste.
Jeden dieser 30.000 Ballkontakte von Philipp Lahm gesehen, der Ramm. Jeden einzelnen. Was nimmst du denn mit von diesem Spieltag in die Woche, Christopher?
Ich nehme mit, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der FC Bayern München zum 5. Mal in Folge deutscher Meister wird, nicht kleiner geworden ist.
Boah, da lehnt sich einer aber unglaublich weit aus dem Fenster. Pass auf, dass du nicht rausfällst. Pass auf.
Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist größer geworden, dadurch, dass Leipzig gegen Wolfsburg nicht gewonnen hat. Ich fand relativ spannend die Statistik, die ich, glaube ich, in der Sportschau dann gehört hatte, dass Leipzig es noch nicht geschafft hat, gegen eine Bundesligamannschaft zweimal zu gewinnen. Ich habe hier jetzt an der Stelle keinen Faktencheck betrieben, aber ziemlich interessanter Fakt, der sich vielleicht so ein bisschen darauf hindeutet, dass Leipzig vielleicht nicht mehr ganz so stark performt. Zum einen, aber auch, dass sich die gegnerischen Mannschaften im zweiten Versuch dann doch etwas besser auf die Spielweise der Leipziger einstellen konnten.
Konstantin, was nimmst du mit?
5 Niederlagen und immer noch 6. Willkommen bei Eintracht Frankfurt.
5 Niederlagen? 5 Unentschieden? 9 Niederlagen?
5 Niederlagen in Folge.
Also 5 Niederlagen in Folge, ja. Und genau, und 9 insgesamt. Reicht
das
locker.
Das ist nicht ganz so erschütternd, aber weil andere Teams ja in der Tabellenregion noch mehr Niederlagen haben, also Freiburg und so, die haben ja dann 10. Aber 5 Niederlagen in Folge und immer noch 6.
Das macht betroffen.
Das ist schon schockierend. Und was ich auch gehört habe, das wurde am Wochenende besprochen, bei Köln, dass die seit dem 13. Spieltag auf Platz 7 stehen.
Ja, weil sie halt konstant einfach bei 50% ungefähr bleiben. Ja,
aber sie konstant keine Serie hinlegen.
Genau. Ja, aber schau, Freiburg legt auch keine Serie hin, also gar keine Serie und hält sich da konstant irgendwie 8, 9, 10. Weil halt, das haben wir, glaube ich, auch die letzten Wochen jetzt oft genug besprochen, die dahinter, die Leverkusens, die Schalkes, die Mönchengladbachs, ja, einfach halt keine Serien starten, ne?
Ja, aber Freiburg hat ja eine Serie, wenn ich mir das aktuell anschaue, die letzten 6 Spiele. Niederlage, Sieg, Unentschieden, Niederlage, Sieg, Unentschieden.
Ja, genau. Das reicht. 10 Siege, 4 Unentschieden, 10 Niederlagen. Leicht negatives Torverhältnis, das reicht, um sich in Steinwurfnähe zu den Europa-League-Plätzen zu halten. Wenn nicht sogar in Mundswurfnähe zu den Europa-League-Plätzen. Ja, aber das ist doch ein Thema, das wir eigentlich die letzten Wochen jetzt konstant einfach hatten. Das, ja, konstant, gutes Wort. Dass halt Konstanz auf mäßigem Niveau reicht, um sich um die Europa-League-Plätze rumzuhalten. Das ist, glaube ich, so eine große Überschrift für die Saison. Und die andere, Christopher, hast du ja auch genannt. Die Bayern werden zum 5. Mal Meister. Hast du schon gesagt, sie werden's? Leg sich fest? Ich glaube, du hast gesagt, du legst dich fest, oder?
Ich sagte, die Wahrscheinlichkeit ist nicht geringer geworden.
Unglaublich.
Also komm mal, ich glaube, manche Wettbüros nehmen bei die Wette aus ihrem Programm raus.
Die Wahrscheinlichkeit ist nicht kleiner geworden bei 10 Punkten. Ja, hast du recht. Will ich dir nicht widersprechen. Konstantin, du hast jetzt übers Wochenende vorgeschlagen, wir könnten mal über Darmstadt sprechen. Können wir natürlich gerne machen, über den Tabellenletzten, der jetzt aber am Wochenende mal wieder gewonnen hat mit 2-1 gegen Mainz. Ja, was ist denn da dein Ansatzpunkt bei den Darmstädtern?
Naja, als ich das vorgeschlagen hatte am Wochenende, bin ich davon ausgegangen, war ich davon ausgegangen, dass ich ja keine Zeit habe für den Podcast heute. Das ist leider, das Das Messer hat sich gewendet und zeigt jetzt genau auf mich. Jetzt muss ich also mit einer guten Erklärung daherkommen, warum Darmstadt nicht ganz so schlecht ist wie vorher und unter Frings etwas besseren Fußball spielt. Eine ganz genau eine Analyse kann man da fast nicht darstellen. Was aber deutlich wird, ist, dass Darmstadt etwas proaktiver und aggressiver im Offensivspiel ist. Aggressiver nicht, dass es jetzt heißt, die bolzen auch nur ständig und versuchen mit Gegenpressing Bälle zu gewinnen. Das ist natürlich weiterhin etwas, was Darmstadt gerne tut. Aber wenn man sich die letzten Spiele anschaut, dann sind sie von diesem Defensivdogma doch schon weit abgerückt unter Frings. Und haben zum Beispiel jetzt statistisch gesehen gegen Bremen in dem Spiel, was sie verloren haben auswärts, aber 58% Ballbesitz gehabt. Das wäre ja noch zuvor undenkbar gewesen. Das war ja eigentlich nicht möglich, ideologisch nicht durchsetzbar in Darmstadt, wenn man es mal so nennen möchte. Und unter Frings jetzt sieht es eben bei weitem anders aus, oder zumindest versucht Darmstadt anders zu spielen, was ich schon erstmal eine beachtliche Entwicklung finde. Problem ist natürlich, man ist weiterhin trotz des Sieges am letzten Wochenende 11 Punkte hinter Hamburg. Und es wird trotzdem natürlich schwer jetzt für Darmstadt, da noch irgendwie etwas herumzureißen. Ich meine, auch unter Frings gab es viele Niederlagen. Aber ich finde zumindest die Entwicklung an sich ja beachtenswert und vielleicht auch diskussionswürdig oder würdig einer Diskussion. Und ja, also rein von dem taktischen Schemen her hat sich vielleicht gar nicht so viel geändert, wenn man es aufs Blatt Papier zumindest schaut. Aber Frings hat dafür gesorgt, dass seine Mannschaft eben doch versucht, etwas mehr aktiv am Aufbau zu spielen, etwas dominanter da zu sein. Was wiederum natürlich die Schlussfolgerung zulässt, dass die Mannschaft das ja anscheinend vorher auch schon konnte und nicht jeder Bundesliga-Gegner ja so stark im Pressing ist, heißt für mich dann wiederum, dass man womöglich bei Darmstadt auch über eine gewisse Zeit hinweg, gerade in dieser zweiten Saison, die ja nicht so gut lief, etwas Potenzial verschenkt hat. Und dass jetzt unter Frings erst abgerufen wird und es möglich oder sehr wahrscheinlich zu spät ist, um noch rein vom Punktekonto her das Ruder herumzureißen und man dann wahrscheinlich trotzdem den Gang in die zweite Liga antreten muss, womöglich werden sich die Darmstädter dann im Nachhinein ärgern, dass man das Ruder nicht doch hat rumreißen können, obwohl es zu so ein bisschen aktuell den Anschein macht, als wäre die Möglichkeit da gewesen.
Ja, es war jetzt auch gegen Mainz so, dass sie natürlich ungefähr auf Augenhöhe gespielt haben, wo man sich natürlich jetzt fragen kann, haben sie mehr Potenzial, wie du es jetzt schon angedeutet hast, oder schaffen sie es einfach geschickt, den Gegner runterzuziehen? Weil das war ja, glaube ich, die Stärke, die es im letzten Jahr vor allem war und die Darmstadt auch in der Klasse gehalten hat. Dass sie durch ihre eigene willige Taktik den Gegner eigentlich zur Anpassung gezwungen haben, die viele Gegner nicht in der Lage waren zu stemmen. Und dann durch, vor allem in der ersten Saisonhälfte, durch den relativ oder durch den durch diese Flügelangriffe über Heller namentlich und dann Sandro Wagner, der dann abgeschlossen hat als Zielspieler im Strafraum, das auch relativ gut umsetzen konnten, zumindest so gut umsetzen konnten, dass sie halt andere Mannschaften, die sicherlich mehr Qualität im Kader hatten zu dem damaligen Zeitpunkt, hinter sich lassen konnten. Was in dieser Saison so ein bisschen auffällig ist, ist einerseits, dass der Spieler Sandro Wagner natürlich extrem fehlt. Sie haben halt eigentlich keinen so richtigen Stürmer, der für sie die Tore erzielt. Und ich würde behaupten wollen, dass sie jetzt von den Chancenverhältnissen her jetzt nicht viel schlechter sind als in der letzten Saison, aber sie haben halt keinen Spieler, der so heraussticht, der in diese 10, 15 Tore-Mark am Ende der Saison kratzen wird. Kollak ist aktuell mit 4 Toren der Beste, davon schon noch ein Elfmeter. Ansonsten halt Heller, Sam, die irgendwie 2 Tore haben, Sirigu noch 2 Tore und dann hört es halt schon auf. Das ist halt eigentlich dann an der Stelle zu wenig, aber um die Sache halt auch nochmal rund zu machen, wir sehen ja aktuell das, was wir so ein bisschen angesprochen hatten in den letzten Wochen, die Mittelfeldsierung des Abstiegskampfes, also dass halt das, was früher mal Mittelfeld war, irgendwie jetzt komplett in den Abstiegskampf so ein bisschen mit reinrutscht. Auch unter anderem, weil halt Mannschaften, die oben stehen, nicht mehr punkten. Frankfurt, der Name ist ja schon gefallen. Und Hamburg läuft halt irgendwie so jetzt darauf hinaus, also dieses Trio Wolfsburg, Bremen, Hamburg, dass sie vielleicht am Ende so um die 37, 38, wenn nicht sogar fast 40 Punkte haben. Und man muss schon ziemlich weit in den Geschichtsbüchern im Kicker Alumi zurückschlagen, um dann mal eine Saison zu finden, wo man mit dieser Punkteanzahl irgendwie noch auf einem Abstiegsplatz gelandet wäre. Und das ist halt schon sehr interessante Entwicklung einerseits, weil sich natürlich dann so die Frage anschließt, ja, gibt es halt mehr Mittelfeld oder gibt es halt einfach nur zwei Mannschaften, die halt so extrem viel schlechter sind, oder gibt es halt zwei oder drei Mannschaften, die oben drüber so viel besser sind. Aber das ist halt jetzt wieder eine andere Diskussion. Auf jeden Fall leidet natürlich Darmstadt so ein Stück weit darunter, dass dann Mannschaften wie Hamburg, Bremen und Wolfsburg zu viele Punkte sammeln und Darmstadt sicherlich aufgrund der fehlenden Stürmersituationen, vor allem in den ersten 10, 12 Spielen der Saison unter Norbert Meyer, einfach dann auch zu wenig Punkte gesammelt haben, weil das ist halt so ein Punkt, den man halt, glaube ich, rückwirkend nicht ganz richtig gemacht hat. Da einen Trainer geholt hat, der den Übergang von Dirk Schuster nicht so extrem gut hinbekommen hat, dass sie es jetzt geschafft haben, diese taktische Einzigartigkeit, die sie in der Vorsaison hatten, beizubehalten.
Aber Darmstadt leidet natürlich auch daran, dass man nach 24 Spielen erst 15 Punkte geholt hat. Also selbst wenn man da jetzt nochmal einen deutlich höheren Punkteschnitt in den restlichen 10 Spielen hat, also was musst du da holen in den 10 Spielen, damit du auf den Relegationsplatz kommst? Musst ja fast schon, ja, 1,5 bis 2 pro Spiel wahrscheinlich. Das ist
2 pro Spiel wird wahrscheinlich schon gar nicht mehr reichen. Wenn man überlegt, den Punktestand jetzt von Hamburg, Bremen und Wolfsburg mal hochrechnet, dann laufen die so auf 37 Punkte raus. Ja. Dann, also die holen aktuell 1,1 Punkte pro Spiel.
Wenn die auf 37 Punkte rauskommen, dann muss aber Frankfurt aufpassen, dass sie auch noch ein Spiel gewinnen.
Ansonsten. Sonst machen sie die Christoph-Daum-Saison.
Ja.
Ja, aber aktuell sieht es ja wirklich so aus, wenn er so überlegt, dass gerade die Mannschaften, die unten drin stehen, tendenziell, es war ja nicht immer so in der jüngsten Vergangenheit, aber trotzdem, sagen wir mal, tendenziell vielleicht auch nochmal gegen Saisonende das ein oder andere Spiel überraschenderweise mehr gewinnen, dann bräuchten sie halt schon fast irgendwie 40 Punkte, um irgendwie noch eine Chance zu haben, oder lassen es halt irgendwie 39 sein. Dann fehlen halt jetzt 24 Punkte, das heißt, ja, bei 10 verbleibenden Spielen müssten sie 8 Spiele gewinnen. Das ist eine sehr sportliche Aufgabe.
Zu Sandro Wagner würde ich vielleicht noch ganz gerne ergänzen, dass er nicht nur die Tore gemacht hat, sondern dass er ja auch als erste Anspielstation bei den Kontern in der Vorsaison unglaublich wichtig war. Da waren noch viele Konter dabei, bei denen, sagen wir jetzt mal, Gondorf zusammen mit Zulo so 20 Meter vor dem Tor den Ball gewonnen hat. Dann kommt der Pass nach vorne auf Wagner und der hatte echt auch die Qualität mit dem Rücken zum Gegenspieler, zum Tor, dann den Ball abzulegen auf außen, meistens auf Heller, auf die linke Seite und dann halt dann vorne aber auch wieder abzuschließen. Also das ist, glaube ich, auch ein Element, das dem Darmstädter Spiel aktuell fehlt, oder eine Qualität von Sandro Wagner, die, finde ich, auch in der letzten Saison so ein bisschen, ja, in der Berichterstattung zu kurz gekommen ist. Also da waren echt sensationelle Aktionen, finde ich, von Wagner mit dem Rücken zum Tor mit dabei.
Findest du, dass das zu kurz kam? Ich fand ja eigentlich eher, dass er überhyped war.
Okay,
ja. Also, das ist überhyped, aber das ist, das, also ich meine, Wagner wurde schon sehr herausgestellt, natürlich macht er bei Hoffenheim jetzt auch keine schöne Figur, aber spätestens als dann die ersten 15 Millionen Angebote aus England kamen, war ich mir nicht mehr ganz sicher, ob ich davon halten sollte.
Ja, also
Wagner sich, ja.
Ich fand, also ich meine, kommt drauf an, wo man hinschaut, ob er jetzt überhyped war oder, also mir ging es halt vor allem um die Qualitäten, die herausgestrichen wurden. Also er war sicherlich mehr als die Zahl der Tore, die er gemacht hat. Ob er eine absolute Granate ist, war ich jetzt auch zu bezweifeln. Aber jetzt für Darmstadt war er halt natürlich, ja, eine Megagranate in der letzten Saison. Und das nicht nur als Torschütze. Das meinte ich.
Zwei Sachen, die mir bei Darmstadt jetzt noch aufgefallen sind. Klar, das aktive Aufbauspiel sieht man auch daran, dass das konsequenter ein abkippender Mittelfeldspieler eingesetzt wird. Also es ist eben nicht den frühzeitigen langen Ball gibt, der dann Gegenpressing erzeugen soll, was trotzdem weiterhin natürlich auch hier und da der Fall ist. Also soll ich nicht so tun, als hätten die alles umgeworfen, was vorher gab. Aber insgesamt sieht man natürlich da schon leichte Veränderungen. Also wenn ich einen Aufbauspieler abkippen lasse, dann ist es meistens nicht, oder in dem Fall ja nicht nur dazu da, es geht nur die Pressing zu umgehen, sondern auch ein bisschen konstruktiver aufzubauen, ein bisschen längere Ballbesitzphase zu haben. Und was jetzt zuletzt auch noch interessant war, ist eben die Einbindung von Altintop im zentralen Mittelfeld, der jetzt erst kam, Hamid Altintop dann. Was auch bisher gut funktioniert, weil er eben trotz seines gehobenen Alters immer noch ein ganz guter Verbindungsspieler sein kann. Trotz seiner Laufstärke.
Was natürlich auch auffällig war jetzt am Wochenende, dass es mal wieder kein Spiel wie jedes andere war beim SV Darmstadt 98, weil es ja das erste Spiel nach dem ersten Todestag von Johnny Heimes war. Und das wurde ja auch ausführlich thematisiert, auch die Trikots entsprechend angepasst mit dem Du musst kämpfen Schriftzug. Und Christopher, was mir schon auffällt, ist, dass eben wenn solche Ereignisse sind und wenn das halt einfach ein besonderes Spiel ist, auch ein emotionaleres Spiel als sonst, dass tatsächlich einfach der Mannschaft nochmal einen Schub zu geben scheint, aber das funktioniert halt, glaube ich, nicht über eine ganze Saison, dass man sich halt immer an solchen Momenten dann nochmal hochzieht und mit solchen Momenten, solchen Ereignissen pusht. Also es ist natürlich für mich immer noch großartig, das zu sehen und auch zu verfolgen, mit welcher Leidenschaft dann die Mannschaft spielt, aber ja, es ist halt, glaube ich, über eine ganze Saison gesehen nicht ausreichend, wenn man nur über die Emotionen kommt oder vor allem über die Emotionen kommt.
Ja, das ist halt das Problem, glaube ich, von vielen Mannschaften, die aufsteigen und dann versuchen müssen ja, oder sagen wir mal, die erste Saison halbwegs irgendwie noch schaffen aufgrund dieser Emotionalität. Das Bundesliga ist wieder was Besonderes, gerade auch in Darmstadt, wo ja eine gewisse Tradition auch dahinter stand. Gepaart sicherlich mit dieser rührenden Geschichte, die ja irgendwo eigentlich noch so komplett dahinter steht, das trägt natürlich auch in gewisser Weise und weil die Mannschaft auch über weite Teile ja zusammengeblieben ist. Das sind ja, gab jetzt nicht mit dem Aufstieg dann komplette Veränderungen, dass dann 4, 5, 6 neue Spieler hinzukamen und der radikale Umbruch da stattgefunden hat, sondern dass ja wirklich gezielt eigentlich nur Spieler hinzugeholt wurden. Und ja, die aber alle auch irgendwie auf diese Geschichte dann gefolgt sind, nämlich irgendwo in Anführungsstrichen gescheiterter Profi, der jetzt versucht, über den zweiten, dritten Karriereweg dann nochmal wieder Fuß zu fassen im Haifischbecken, Bundesliga oder Profifußball. Und das hat natürlich in gewisser Weise getragen. Aber, und das hast du, glaube ich, eigentlich ganz gut herausgestellt, diese komplette Emotionalität ist natürlich auch so ein Gefühl, was ich auf Dauer irgendwie abnutzen kann. Abnutzen in dem Sinne, dass halt nicht mehr jedes Spiel oder jedes Bundesligaspiel dann auch was Besonderes ist, sondern es war jetzt das knapp über 50., 58. Spiel wieder in der Bundesliga. Das heißt, es ist nichts mehr Besonderes, sondern es ist jetzt nur noch vielleicht eines von vielen und es stellt sich in gewisser Weise dieser Alltag ein. Und dieser Alltag ist natürlich jetzt auf dieser komplett emotionalen Schiene, also jetzt abseits, wirklich, wirklich fernab von jeder Taktik, Spielern etc., ist halt diese Emotionalität, diese Ebene dann irgendwann nicht mehr auf dieser Kontinuität zu halten. Und in gewisser Weise hat Darmstadt davon gelebt, vor allem natürlich in der letzten Saison, und schafft es vielleicht jetzt nochmal dieses Gefühl in diesen einzelnen Spielen abzurufen, wie jetzt auch zum Beispiel am Wochenende. Aber es reicht eben nicht mehr, dieses Alltagsgefühl so zu überladen, dass jedes Spiel oder jedes Bundesligaspiel ein besonderes ist. Und das ist natürlich irgendwo schade, ist jetzt aber sicherlich einfach auch Teil der menschlichen Identität an der Stelle. Wenn man das jetzt so ein bisschen komplett aus der philosophischen, soziologischen Schiene betrachten will, das sind natürlich Faktoren, die da irgendwo mit reinschwingen und dann vielleicht auch dafür Sorge tragen, dass halt eben diese 1, 2, 3%, die ja im Fußball auch so oft diesen Unterschied ausmachen, dann einfach nicht mehr da sind.
Egal wie die Geschichte ausgeht, für mich war es auf jeden Fall ein Erlebnis, die Mannschaft in der Liga zu sehen, vor allem natürlich in der Vorsaison. Und so. Egal, was man da jetzt in taktischer Hinsicht vielleicht kritisieren kann, war irgendwie, ja, war so ein spezielles Gefühl auch für mich. Also ich will sie jetzt noch nicht in die zweite Liga reden, aber...
Ich wollte gerade sagen, senden wir schon die Nachrufe?
Nein. Mir geht es nur darum, dass, also vielleicht ist es somit das letzte Mal, dass wir über Darmstadt sprechen, zumindest in dieser Saison. Und mal schauen, wie lang es dann dauert, bis sie wieder da sind. Nochmal, ich will jetzt nicht runterreden, aber ich wollte nur nochmal ausdrücken, dass mir vor allem in der letzten Saison das ein paar Mal schon richtig Spaß gemacht hat, weil es irgendwie so auch ja so eine Rückversetzung in die Zeit war, in der ich habe begonnen, mich für Fußball zu interessieren. Also ich habe in der Saison, als wir aufgestiegen sind, habe ich da mal ein Spiel eben gesehen, nach längerer Zeit, ehrlich gesagt, in der zweiten Liga. Und allein dieses Stadion, ja, ist schon, ich finde es einfach geil. Also es ist halt einfach ist halt kein modernes Stadion, es ist halt ein 90er-Stadion. Und dann die entsprechende Stimmung dazu. Also das, ja, da hat man eigentlich fast nicht mehr im Fußball. Und deswegen, ja, es ist halt einfach mal nochmal was Besonderes gewesen und was Belebendes auch, finde ich. Wir haben in der Vorwoche, war das in der Vorwoche oder die Woche davor? Wie lange ist schon her, dass Roger Schmidt weg ist? Ja, Vorwoche haben wir über Leverkusen gesprochen. Und Christopher, du hast das erste Spiel jetzt unter Korkut gesehen. Leverkusen, ja. Bremen 1-1. Ja, wir haben so ein paar Punkte besprochen zum Thema Roger Schmidt, auch zum Thema Taifun Korkut. Nachdem du es gesehen hast, können wir das gerne mal aufgreifen. Vielleicht kannst du sagen, wie sich Leverkusen präsentiert hat in dieser Partie. Ob es grundlegend anders war im Vergleich zu den Auftritten unter Roger Schmidt, was dir gefallen hat, was dir weniger gefallen hat?
Also ja, es haben sich ein paar Dinge geändert. Es wurde vor allem nicht mehr so überfallartig versucht umzuschalten, sondern gezielt wurde dann eigentlich mal so ein bisschen das Aufbauspiel gesucht. Also auch der Ball wurde auch mal in den eigenen Reihen länger zirkuliert. Der Ball lief auch dann mal zum Teil über längere Staffetten einfach nur durch die Viererkette beziehungsweise über das defensive Mittelfeld, um so ein bisschen auf Fehler der Bremer Hintermannschaft oder des Bremer Mittelfelds zu lauern. Das war sicherlich ein Aspekt, der aufgefallen ist. Was auch auffällig war, ist, dass das Pressing nicht ganz so extrem vorgetragen wurde, sondern da gab es halt auch gewisse Anpassungen. Kann jetzt aber auch ist natürlich schwer zu sagen, weil auch Roger Schmidt ja davon so ein Stück weit auch abgerückt ist und dann nicht mehr in jedem Spiel auch wirklich dieses komplette Full-Court-Pressing irgendwie eingesetzt hat, sondern eben auch schon in manchen Spielen auch eine abgewandelte Form irgendwie da war. Auffällig war darüber hinaus sicherlich noch, wie schwer, glaube ich, auf, jetzt kommen wir nochmal wiederum die emotionale Ebene oder die Motivationsebene rein, wie sehr der Mannschaft das Selbstvertrauen gefehlt hat oder fehlt, weil einfach auch unglaublich viele individuelle Fehler passiert sind. Man hat sich eigentlich trotz der führenden Führung dann relativ schnell in so eine Defensivhaltung versucht, oder kam man halt nicht mehr aus dieser Defensivhaltung raus, weil der Spielaufbau halt nicht mehr hundertprozentig funktioniert hat und weil halt auch die Abstände zu groß waren. Zum Teil Kampel sah halt relativ oft dabei ziemlich schlecht aus, das war sehr, sehr auffällig. Bellarabi und Brandt waren halt auch so semi-gut eingebunden, in dem Sinne, dass sie halt relativ häufig ihre Zweikämpfe verloren haben und auch früh zum Teil auf der Außenbahn angespielt wurden und dann 30, 40 Meter vor dem Tor dann irgendwie die Aktion geleiert wurden, die das natürlich eigentlich schwierig macht, das dann aufzulösen. Also summa summarum war es ein eher durchwachsener bis eher leicht negativer Eindruck, der mir geblieben ist. Wäre jetzt vielleicht auch gar nicht so schlimm gewesen, hätte Toprak dann in der 95. 96. Minute den Strafstoß noch verwandelt, aber da, ja, gut, das ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Relativ schlecht ausgeguckt, Leverkusen Elfmeter. Wiedwald hatte die Ecke und somit blieb es halt dann beim 1-1. Bremen hatte ein paar ganz gute Chancen insgesamt, haben aber, glaube ich, einfach nur eigentlich auf ihrem Niveau gespielt. Man merkt natürlich an, dass es tendenziell eher eine Mannschaft ist, die von der Offensive lebt, klar. Aber summa summarum wäre es jetzt eigentlich insgesamt so ein Spiel gewesen, was Leverkusen hätte eigentlich von der Anlage der Qualität her gewinnen müssen, was sie halt wiederum nicht geschafft haben, was es natürlich jetzt auch wieder schwieriger macht, die gesteckten Ziele, die ja Korkut trotz allem hat, zu erreichen an der Stelle.
Also Konstantin, die Schwäche am Elfmeterpunkt bleibt schon einmal. Ich hätte jetzt noch eine Zahl, weiß nicht, was wir mit der machen, 121 Kilometer ist Leverkusen gelaufen. Die meisten, also neuer Saisonrekord für die Mannschaft. Weiß nicht, ob man die gleich wieder in die Tonne treten kann, diese Zahl. Was ist dir noch aufgefallen in dieser Partie?
Ich glaube, Christoph hat das ja eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Ich hatte ja in der vergangenen Woche, als wir über Korkut gesprochen haben und was möglich, wenn er jetzt eben Ball übernimmt, davon habe ich leider noch nicht so viel gesehen. Ich hatte eben gedacht, dass es vielleicht in die Richtung geht, dass man etwas mehr auf Dualismus setzt. Sicherlich war es in Ansätzen zu erkennen, dass das System nicht mehr ganz so stringent oder einengend, das soll gar nicht negativ belegt sein, einengend ausgeführt wurde, aber am Ende war es trotzdem noch sehr, in meinen Augen, sehr nah bei dem, was Leverkusen vorher, was eben nicht mehr ganz so stabil war und nicht mehr ganz so zu konstanten Leistungen geführt, eigentlich schon lange Zeit über. Und an sich war es jetzt eher so die Waschi-Version davon auch noch. Und das hat eben nichts ergeben. Also das hat weder Vor- noch Nachteile gebracht. Also dieses 1-1 gegen Bremen, das hätte auch locker ein rein Ergebnis der Ära Schmidt sein können. Vielleicht sollten wir in 2-3 Wochen nochmal darüber sprechen, wie es dann aussieht, Leverkusen. Ich will mir noch kein Urteil mehr darüber erlauben, wie Korkut jetzt sozusagen vorangeht und den Fahrplan in den letzten 10 Spieltagen gestaltet. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht ergeben sich noch Änderungen. Wenn es natürlich dabei bleibt, wie es jetzt am Wochenende aussah, da wird sich nichts ändern, weil, wie schon angedeutet, also es ging nicht so richtig in eine konkrete andere Richtung. Es war aber auch nicht mehr ganz so sporisch mit Fußball, der ja vom Grundprinzip ja schon erfolgreich sein kann. Wie man auch bei anderen Clubs sieht, Leipzig, Red Bull Salzburg. Also es ist ja nicht so, dass Schmidt auf einer einsamen Insel geweilt hat und er nur alleine glaubte, dass so dieses 4-2-2 System mit den vielen zum Vorbei, den einrückenden Flügelspielern, dem oder Zehnern, dem Verschieben zum Ball, dem sehr sehr stark Komprimieren von Räumen, dass das jetzt nur irgendwie in seiner Idee funktionieren könnte. Nein, wir versuchen das ja auch. Und manche Teams versuchen es sogar zu kopieren. Nur es hat eben hier und da überhaupt nicht mehr, also nicht mehr so gut funktioniert, dann war die Konstanz weg. Was ich schon letzte Woche mal gesagt hatte, dann hat eben Leverkusen da nichts erreichen können. Und jetzt Korkut hat bisher noch nicht die großen Änderungen gebracht. Aber wie gesagt, eigentlich mal schauen, was jetzt auswärts in Hoffenheim passiert, was in den aufkommenden Wochen passiert. Mhm. Wie gesagt, ich kann mir noch kein richtiges Urteil erlauben, weil vielleicht ist es auch manchmal dann, also wir verfallen ja gerne in das Denken, alle, dass sozusagen der neue Trainer, wenn der dann antritt, dass der sofort die Effekt hat. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es einen Trainer schafft, reinzukommen und sofort die Mannschaft zu ändern.
Ja, man muss halt jetzt mal gucken an der Stelle. Die Hoffenheim hast du ja schon angesprochen, dann kommt Wolfsburg zu Hause, Darmstadt auswärts, das sind sicherlich nochmal sehr, sehr gute Chancen zu punkten. Danach wird es natürlich schon etwas schwieriger mit Leipzig, Bayern und Freiburg auswärts. Danach wieder Schalke, also das sind dann, sagen wir mal, dann die höhere Kategorie auch in der Bundesliga-Tabelle an der Stelle. Deswegen täte es natürlich der Arbeit von Korkut gut, wenn er jetzt in den ersten, gut, jetzt gegen Bremen hat es nicht funktioniert, aber zumindest, wenn es Hoffenheim wird, da sicherlich auch nicht so einfach werden, aber zumindest dann gegen Wolfsburg dann erstmal schon ein achtbares Ergebnis einfährt, einfach auch um diese Rückendeckung zu haben, weil es, glaube ich, einfach auch schwierig ist an der Stelle mit dieser Rolle, die er aktuell einnimmt, also so als Übergangstrainer, sich natürlich dann auch so ein gewisses Standing zu erarbeiten.
1-1 zwischen Bayer Leverkusen und Werder Bremen. Ja klar, wenn Toprak den Elfmeter verwandelt, dann ist es ein sehr gelungenes Debüt für Korkut, weil er halt den Sieg holt. Elfmeterstatistik von Bayer Leverkusen in dieser Saison in der Bundesliga. Einer drin von 6. Verwandelt von Calhanoglu. Der hat 1 von 2 verwandelt. Chicharito hat 2 vergeben. Aranguiz hat 1 vergeben und jetzt auch Toprak, der einen verschossen hat. Ich habe gerade nochmal bei transfermarkt.de die Komplettstatistik für 16-17, die ich vorne nämlich auch nochmal auf, noch ein bisschen erschreckender bei den Elfmetern, 4 von 13 verwandelt. Das sind, glaube ich, dann aber auch die, sind jetzt alle mit reingerechnet. 4 von 13 ist eine Quote von 30,8. Das ist nicht besonders gut. Also ein Unentschieden zwischen Leverkusen und Bremen. Und weil wir jetzt über die Frankfurter zu Beginn schon so ein bisschen gesprochen haben, auch in den letzten Wochen immer erwähnt haben, dass die abrutschen. Vielleicht ein paar Gedanken von mir noch zum Auftritt von Eintracht Frankfurt bei Bayern München. 0-3 verloren. Ich fand eigentlich, es war für mich ein überraschend mutiger Auftritt eigentlich, ist aber dann trotzdem in die Hose gegangen. Zwei Riesenchancen ja eigentlich für Eintracht Frankfurt in der ersten Halbzeit und die kriegst du normalerweise gegen die Bayern nicht in einem Durchgang. Die erste irgendwie so verschludert, als Alaba den Ball verliert im Spielaufbau und dann Rebic aus, ja, so rund 16 Metern, also ein bisschen unmotiviert drüber schießt. Das war eigentlich eine gute Chance, sah am Ende aus wie so eine Halbchance, aber war eigentlich eine gute. Und dann natürlich das Ding von Rigotta nach super Pass von Rebic vor Bayern Neuer. Und dann kommt der Hummels noch angerauscht. Ja, kannst du natürlich sagen, es ist ein Weltklasse-Tackling, ist es auf jeden Fall, aber irgendwie hat mir da bei Eintracht Frankfurt so ein bisschen auch der Glaube an die eigene Stärke gefehlt. Also, so wie Rigotta das gemacht hat, ein bisschen zögerlich einfach. Da hat mir die letzte Konsequenz gefehlt. Also, da hätte man sicherlich auch schneller abschließen können. Und dann, das waren die Offensivaktionen und dann im Spiel gegen den Ball schon interessant, dass sie da mit drei Spielern rausgegangen sind, draufgegangen sind. Auch zum Beispiel, wenn Neuer den Ball gehabt hat, vor allem in der ersten Halbzeit, da schon am 16-Meter-Raum gestanden haben, dann Neuer öfter auch mal zum weiten Ball gezwungen haben. Auffällig halt dann bei den beiden Gegentoren, die kurz vor der Pause gefallen sind. Das erste war ein Chipball von Martinez auf Lewandowski, der ablegt auf Müller, der spielt wieder rein auf Lewandowski und der hat dann das leere Tor. Da hat dann der Druck auf Martinez auf einmal gefehlt und dann aber auch, ja, das Spiel weiterhin gegen den Ball schwach, auch am eigenen 16-Meter-Raum. Und ähnlich beim zweiten Gegentreffer, das war ein Diagonalball von Vidal auf die linke Seite raus auf Alaba und da war auch kein Druck auf Vidal und Alaba nimmt den Ball dann super mit, legt ihn rein und Douglas Costa macht ihn. Und dann ist klar, bei 0-2 Rückstand nach 45 Minuten geht nicht mehr viel gegen die Bayern. Aber Christopher, das war für mich so auffällig, dass Eintracht Frankfurt zwar einen ganz guten Ansatz eigentlich hatte, aber das halt nicht konsequent zu Ende gespielt hat. Und dann halt in den entscheidenden Situationen einfach sowohl in der Offensive als auch in der Defensive ja zu viele Fehler gemacht hat. Und dann kommt halt so ein Ergebnis raus, das irgendwie natürlich vor allem nach dem ersten Verlauf der ersten Halbzeit schon ein bisschen komisch auch ist.
Ja, komisch ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Bei Bayern war sicherlich auffällig an der Stelle, dass sie wieder diese zwei Gesichter haben. Einerseits dieses Spiel für, oder dieses Gesicht, was sie aktuell nur den wichtigen Spielen abrufen, also diese 100% Laufleistung, dass sie halt auch ohne individuelle Fehler in diesen Spielen auskommen, zumindest fast ausschließlich ohne individuelle Fehler, was ja hier in dieser Partie wieder komplett nicht funktionierte. Also den Alaba-Fehlpass hast du natürlich schon angesprochen, dann auch die Flügelspieler, relativ viele Fehler und auch im Mittelfeld natürlich einige ja essentielle Ballverluste, die dann Frankfurt natürlich auch eingeladen haben zu diesen schnellen Kontern. Frankfurt hat es natürlich extrem gut gemacht mit dem Pressing und hier ist, glaube ich, auch aufgefallen, dass Ancelotti da immer noch keine so richtige Idee hat, wenn Bayern da unter Druck gesetzt wird. Also vor allem Hummels und Martinez in Kombination mit Neuer, dann fehlt es irgendwie so ein bisschen an der taktischen Herangehensweise. Eine Variante ist natürlich immer, dass irgendjemand aus dem Mittelfeld abkippt, was dann aber wiederum nur den Raum im Mittelfeld vergrößert und was es dann schwieriger macht, noch weiter sauber nach vorne zu kombinieren. Ich denke, hier muss Ancelotti zeitnah auf eine Idee kommen, weil es sicherlich eine taktische Herangehensweise wird, die bessere Mannschaften, individuell besser besetzte Mannschaften als Frankfurt dann an der Stelle auch nutzen werden. Also fällt natürlich dann allererster Linie Dortmund ein mit Tuchel, dem das sicherlich sehr, sehr genau aufgefallen ist und dem solche Spiele natürlich dann ideal in die Karten spielen, weil er natürlich sieht, welche Fehler dann auch bei Bayern immer noch drin sind in dem Spiel, wo sie natürlich in den letzten Wochen sehr, sehr gelobt worden sind, auch für die Ergebnisse natürlich, die sie abgeliefert haben, aber es ist halt auch nicht alles Gold, was glänzt an der Stelle.
Wobei auch dieses Spiel ja die Bayern schnell abhaken können eigentlich, finde ich. Ich meine, das ist doch so typisch. Das ist kein guter Auftritt gewesen, aber sie bauen den Vorsprung aus. Sie gewinnen halt dann auch solche Spiele, haben jetzt 10 Punkte Vorsprung auf Leipzig. Alle sind fit, alle sind wieder da. Der Kader ist komplett. Man steht im Champions-League-Viertelfinale. Die Auftritte sind vielleicht nicht so konsequent wie in den letzten Jahren, die Auftritte in der Bundesliga. Aber ja, die entscheidenden Spiele kommen halt noch. Ich finde die aktuelle Situation von Bayern München deswegen schon recht interessant. Ja, und Frankfurt ist halt immer noch Sechster. Konstantin, ich weiß nicht, kann man aus so einem Auftritt dann was Positives mitnehmen oder sollte man auch das Positive rausziehen? Oder schaut man auf die letzten Ergebnisse und sagt, Mensch, 5 Niederlagen in Folge. Vielleicht schiebt Köln von hinten doch noch an oder Freiburg oder tatsächlich irgendjemand so wie Gladbach, Leverkusen oder Schalke.
Ja, das Bayern-Spiel wird sich ein bisschen ausblenden. Einfach entscheidender wird sein, wie man sich jetzt gegen Hamburg und Mönchengladbach schlägt.
Ja.
Das Problem ist eigentlich aktuell, also bei Frankfurt über die Saison hinweg, dass die Offensive hat es meistens geschafft, irgendwie Treffer zu erzielen. Ein bisschen hier, gutes Konterspiel da, relativ gutes Tempo über Leute wie Gacinovic auch kreiert bei Umschaltsituationen und dann hat man es eben geschafft, weil Punkte einzufahren, weil die Defensive wiederum nicht zu dieser, sehr wenige Gegentore zu diesem gewissen Zeitraum. Und aktuell bröselt eben an beiden Enden etwas auseinander. Defensiv steht man nicht mehr ganz so stabil. Gerade auf den Flügeln ist man auch verwundbar, weil die Flügelverteidiger wie Chandler sehr weit aufrücken und dann eben da rücken lassen. Wenn man frühzeitig Ballverluste hat, dann wird da in den Rücken gespielt. Das ist ein Problem. Und zum anderen ist die Offensive eben hier und da nicht ganz so durchschlagskräftig. Man macht das Feld immer sehr eng. Man hat eigentlich außen immer nur Chandler und Oczipka und macht das Feld sehr eng, hat aber nicht unbedingt diese Kleinraumspieler. Hier und da schon. Wie gesagt, Gacinovic finde ich zum Beispiel, hat da eine gewisse Stärke, aber einige andere Frankfurter haben eben da nicht so ihre Stärken und das ist schon ein bisschen problematisch, wenn man dann immer so in die engen Räume spielt, das Feld verdichtet und dann eben nicht die Spieler, die dann die Situation direkt auflösen können. Deshalb entsteht aus dem Ballbesitzspiel nicht unbedingt immer so viel. Und im Umschaltspiel hat man hier und da gute Situationen, aber macht dann auch kleinere Fehler. Also spielt dann in den Rücken des Mitspielers, das letzte Anspiel stimmt nicht oder der Steilpass ist zu tief, also zu weit. Und insgesamt dann eben nicht unbedingt Erfolg gekrönt. Also auch bei allen beiden Enden muss eigentlich gearbeitet werden. Da will ich jetzt, wie gesagt, das Bayern-Spiel mal nicht so überbewerten. Gegen Hamburg und gegen Gladbach spielen.
Ihr habt den Vorcheck mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter @cc_eckner und mit Christopher Ramm von mirsanrot.de auf Twitter @ramc. Ich bin Christoph Fetzer und das sind die gesammelten Ergebnisse des 24. Spieltags der Fußball-Bundesliga. Leverkusen gegen Bremen am Freitag, wie besprochen 1-1, Bayern schlägt Frankfurt mit 3-0, Hertha BSC gewinnt gegen Borussia Dortmund mit 2-1, Darmstadt-Mainz 2-1, Freiburg gegen Hoffenheim 1-1, Leipzig-Wolfsburg 0-1, Ingolstadt gegen Köln 2-2, Schalke am Sonntag damit im 3-0-Sieg gegen Augsburg und der HSV mit einem 2-1 gegen Borussia Mönchengladbach. Die umkämpften Regionen in der Tabelle, Champions League Platz 3 und 4, die Europa League wie angesprochen und ja momentan der Relegationsplatz. Also Darmstadt und Ingolstadt schon ein bisschen, also Darmstadt sehr abgeschlagen, Ingolstadt auch schon 7 Punkte hinter dem Hamburger SV. Mal schauen, ob es ja gerade da ganz hinten nochmal interessant wird und naja, ganz vorn. Hat der Christopher schon gesagt, dass die Bayern eigentlich durch sind? Oder ich glaube, ich habe die richtig verstanden. So gut wie durch, glaube ich, hast du gesagt.
Ja, ich sagte ganz gute Chancen. Ja.
Der Unsung Hero des Spieltags, Christopher.
Ich nominiere den Freiburger Schlussmann Schwolo. Hat ein paar ganz gute Paraden gehabt. Sicherlich dazu beigetragen, dass Freiburg damit einen Punktgewinn nach Hause gegangen ist.
Ich finde bei Schwolo sehr interessant, dass er insgesamt eine echt schwache Abwehrquote hat, aber gab ja schon so ein paar Spiele, wo er dann hinten raus irgendwie über sich hinausgewachsen ist. Gegen den HSV hat er dann spät einen Elfmeter von Hand gehalten. Gegen Chicharito den Elfmeter hat er auch gehalten im Spiel gegen Leverkusen, jeweils in der Schlussphase. Und ich kann mich auch an ein paar, ja, einfach Big Saves in der Crunch-Time erinnern. Also das ist auffällig bei Schwolo, dass er vielleicht nicht der allerkonstanteste Keeper ist, aber dass er so in den großen Momenten schon seine Klasse zeigt. Konstantin, dein Unsung Hero.
Marcel Schmelzer, eindeutig, der hat gerade ein Tor geschossen gegen Lotte. jetzt weiß noch jeder, wann wir aufzeichnen. Nein, ich nehme Philipp Lahm.
Für seinen 30.000. Ballkontakt.
Für ein gutes Spiel. Ja, auch das, sicherlich. Seine Karriere neigt sich ja dem Ende.
Mein Unsung Hero ist Ante Rebic, auch wenn er diese eine Chance so verballert hat, da gleich in der Anfangsphase. Ich fand, war ein ganz gutes Spiel von jemandem. Super Pass auf Rigotta gespielt, dass der diese Riesenchance gehabt hat. Neuer schon umkurvt hat und dann Hummels daherkommt. Und auch sonst über den Flügel immer wieder ja, recht energische Antritte. Also gut möglich, dass der in den nächsten Wochen nochmal ein bisschen mehr auf sich aufmerksam macht. Also fand ich war ein ganz, ja, ganz ansprechendes Spiel. Gut ist jetzt vielleicht übertrieben, aber wir sind ja auch beim Unsung Hero. Der Zungenschnalzer des Spieltags, Konstantin.
Tue ich mich ehrlich gesagt schwer. Also habe ich jetzt irgendwie nichts gefunden, wo ich jetzt sage, da bin ich hundertprozentig damit einverstanden. Womöglich aus dem Spiel vielleicht den Freistoß. Jetzt muss ich aber ganz kurz nachdenken, war das Plattenhardt?
Ja, es war Plattenhardt. Den hätte ich sonst genommen, aber wenn du ihn schon haben willst.
Ah ja, genau.
Jetzt haben wir dich nicht gehört, Konstantin. Jetzt haben wir dich irgendwie gar nicht gehört. Jetzt haben wir ihn, glaube ich, gar nicht. Jetzt hören wir ihn wieder. Der Freistoß von Plattenhardt zum 2-1 für Hertha BSC, ja, passt schon. Wir sollten vielleicht nochmal sagen, falls sich die Hörer wundern, du bist unterwegs, deswegen die Verbindung vielleicht manchmal nicht ganz optimal, aber Wir kämpfen uns da durch. Ja, nee, es war jetzt nur in ein, zwei Situationen vielleicht nicht ganz optimal.
Freies Internet, was man so kriegt. Das Interessante war eigentlich, dass wir vor kurzem darüber gesprochen haben, dass viele jetzt wieder den Ball über die Mauer schnibbeln und Plattenhardt hat sich ja gedacht, ne, das mache ich nicht.
Ja, es war schon der dritte in der Saison, der ihn verwandelt hat schon, ja? Ich glaube schon, ja.
Ja, ein gegen Darmstadt, erinnere ich mich noch, das war irgendwie Ende der Hinserie und dann, den anderen kriege ich nicht mehr zusammen, aber der gegen Darmstadt war eigentlich einer der sehenswerten Treffer der gesamten Saison, wobei der jetzt hier eigentlich auch schon sehr, sehr speziell war. Schön flach hoch in die Ecke rein. schönes Tor.
Konstantin, der Kicker schreibt, in fälligen Freistoß schweißte Plattenhardt sehenswert in den rechten Winkel. Das meinst du wahrscheinlich mit der Schusstechnik. Er schweißt ihn in den rechten Winkel.
Ja, hat seinen Schweißerpass vor kurzem gemacht und hat dann die Schweißerbrille aufgesetzt, Funkenflug kam und Birki hat sich kurz die Hand verbrannt, aber er ist okay, er konnte dann den Pokal doch spielen.
Ja, war so geblendet, deswegen ist er auch trotz Torwart-Ecke reingegangen.
Gegen Wolfsburg war übrigens der andere noch. Wolfsburg, Darmstadt und jetzt Dortmund, die drei Saisontore von Marvin Plattenhardt, jeweils direkter Freistoß. Alter, kann das.
Interessant war aber, dass Birki sich nicht mal in die andere Ecke bewegt hat. Der ist einfach in seiner Ecke geblieben. Und der Ball ist vielleicht so einen Meter neben ihm eingeschlagen. Da weißt du, wie schnell der Ball war.
Ja, oder er war einfach geblendet. Vom Schweiß.
Das wird's gewesen sein.
Christopher, dein Zungenschnalzer.
Ja, ich habe eigentlich darauf gehofft, dass Konstantin das anspricht, aber dann nehme ich's doch, die Hummelsgrätsche.
Stimmt.
Die Hummelsgrätsche. Wäre auch mein Zungenschnalzer gewesen, die Weltklasse, Grätsche eines Weltmeisters, wäre auch mein Zungenschnalzer gewesen, wenn es nicht dann schon auf Twitter eigentlich schon durchgehypt gewesen wäre, nach 5 Minuten oder so.
Also genau, nach 5 Minuten war die Grätsche quasi schon so legendär wie irgendwie eine entscheidende Situation im Weltmeisterschaftsfinale.
Ja, und dann also dieses
Ich sag mal, jetzt aktuell deutsche Fußballgeschichte, Helmut Rahns 3-2 gegen Ungarn. Hummelsgrätsche auf Nummer 2.
Ja, es gibt einfach noch die Zeitrechnung vor und nach der Hummelsgrätsche.
Ja, genau. Ja. Und also hat er auf Twitter not in my house geschrieben und also das hätte man eigentlich auf Twitter nur noch steigern können, wenn Kathi Hummels not in his house gepostet hätte. Also.
Ja, aber nur
klar, natürlich muss man das dann
Tipps für ihn ausgeben.
Not in my house, in my house. Gut. Was haben wir noch? Kopfschüttler haben wir noch. Christopher.
Dann nehme ich mal den Elfmeter von Toprak, der doch etwas kläglicher vergeben war, um aber nur, glaube ich, generell zum Ausdruck zu bringen, dass Leverkusen natürlich durch die großartigen Elfmeterkünste die Saison schon den einen oder anderen Punkt auch liegen lassen hat.
Konstantin, dein Kopfschüttler?
Dembélé, Weiser, das Gesamtkunstwerk. Demnächst in ihrer lokalen Galerie. Und mit Gesamtkunstwerk meine ich alles, was auf dem Platz stattfand, die Kommentare danach, die Tweets. Es ist auch ein multimediales Erlebnis, was man hier zu sehen bekommt. Es führt ja weiter. Also Weiser kann womöglich am Wochenende nicht spielen. Also, sie werden wahrscheinlich dann noch einen Nachdreher dann erleben. Die Story wird sich noch lange hinziehen. Ich denke, noch Generationen von Spielern werden davon darüber reden, damals, genau. Als Dembélé und Weiser sich getroffen haben in Berlin.
Ist echt die Frage, was noch länger diskutiert wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Die Hummelsgrätsche oder Dembélé und Weiser? Beides hat gute Chancen, glaube ich, nochmal durchgehypt zu werden.
Ja, also ich würde auch sagen, man muss beides ineinander, also muss eine Collage machen irgendwie, dass vielleicht Hummels dann doch Weiser gekriegt hat, quasi durch den Raum-Zeit-Kontinuum meistens sehr quasi durchgekommen und hat dann Weiser gekriegt.
Das war
Weisers Fuß auch so rot, by the way.
Das war der Vorcheck mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de. Auf Twitter ist er @cc_Eckner. Danke dir.
Danke euch.
Und mit Christopher Ramm von mirsanrot.de auf Twitter @ramc. Dankeschön.
Danke, danke.
Ich bin Christoph Fetzer auf Twitter @fetzi6. Den Checkpot findet ihr da unter @check_pot. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst euch auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.